Radio SRF.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Simon Hulligen. Unsere Themen: ein Machtkampf zwischen der Justiz und der Trump-Administration. Justizminister Barr kündigt den Abgang eines Staatsanwaltes an, doch dieser weigert sich zu gehen. Die Hintergründe: eine Wahl ohne Auswahl und per Videokonferenz. Balthasar Glättli ist der neue Präsident der Grünen Partei Schweiz. Dann turbulente Zeiten für die Welthandelsorganisation.
I think the WTO is a mess.
Die WTO sei Chaos pur, sagt der US-Handelsbeauftragte. Gesucht ist ein neuer Chef oder eine neue Chefin, doch nur wenige kommen in Frage. Und Hochglanzvideos mit einer Ästhetik von Videospielen. Das ist der Propagandastil der Terrormiliz IS. Al-Qaida hingegen setzt auf archaische Poesie und schafft so Nähe zur Bevölkerung im Jemen. Hintergründe im Echo der Zeit. Wir beginnen die Sendung mit einem Nachrichtenüberblick. Der Corona-Ausbruch in einer deutschen Fleischfabrik nimmt immer größere Ausmaße an. Mario Sturmi.
Bisher seien fast 1030 Angestellte der Firma Tönnies positiv auf das Virus getestet worden. Das gaben die Behörden im Bundesland Nordrhein-Westfalen bekannt. Die positive Nachricht sei, dass es außerhalb der Fleischfabrik nicht viele Fälle gebe, sagt der Landrat des Kreises Gütersloh, Sven-Georg Adenauer.
Was eigentlich das Wichtigste für mich ist, wir haben keinen signifikanten Eintrag von Corona-Fällen, von Infektionen in die allgemeine Bevölkerung.
Um mögliche Infektionen nachverfolgen zu können, haben sich die Behörden Zugang zu den Personalakten verschafft, nachdem Tönnies selbst keine vollständigen Mitarbeiterlisten liefern konnte. Gestern hatten die Behörden angeordnet, dass über 6000 Mitarbeitende des Standorts in Quarantäne müssen und auf das Coronavirus getestet werden. Ein Buch, das für politische Unruhe in den USA sorgt, wird nicht verboten. Es geht um die Memoiren von John Bolton, dem ehemaligen Sicherheitsberater von US-Präsident Trump. Bolton erhebt darin Vorwürfe gegen den Präsidenten. Die Regierung wollte die geplante Veröffentlichung nächste Woche verhindern und hat darum geklagt. Ein Bundesrichter in Washington hat diese Klage jetzt aber abgelehnt. Ein Verbot sei nicht notwendig, um weiteren Schaden abzuwenden, so der Richter. Auszüge aus dem Buch seien sowieso bereits veröffentlicht. Das Weiße Haus hatte argumentiert, das Manuskript enthalte geheime Informationen. Vor einem Monat hat China ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong auf den Weg gebracht. Jetzt hat die Führung ihre Pläne dafür konkretisiert. So will sie in der Sonderverwaltungszone ein neues Sicherheitsbüro einrichten. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldet, soll das Büro Geheimdienstinformationen sammeln können und sich mit Verbrechen gegen die nationale Sicherheit befassen. Die Menschenrechte sowie die Rede- und Versammlungsfreiheit blieben gewahrt, hieß es weiter. In Hongkong ist das neue Gesetz umstritten. Kritiker sagen, es würde die Freiheiten der Einwohnerinnen und Einwohner Hongkongs einschränken und die Macht der chinesischen Zentralregierung stärken. Der Stadtpräsident der belgischen Stadt Brügge ist bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Ein Mann habe den 62-jährigen Dirk de V. am Vormittag in den Hals gestochen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Angreifer sei festgenommen worden. Der christdemokratische Stadtpräsident sei im Spital operiert worden und befinde sich in einem stabilen Zustand, hieß es weiter. Zu den Hintergründen und einem möglichen Motiv wollte sich die Staatsanwaltschaft in Brügge noch nicht äußern. Das Bundesamt für Gesundheit hat heute 26 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. In den letzten Tagen waren es je 17 gewesen. Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert bei 1680. Rund 250 Umweltaktivisten haben in Zürich die Kehbrücke etwa 3 Stunden lang blockiert. Autos und Trams mussten umgeleitet werden. Die Polizei teilt mit, sie habe einzelne Demonstrantinnen und Demonstranten von der Brücke getragen, denn diese hätten sich geweigert, die Strecke freizugeben. Insgesamt habe die Polizei 257 Personen kontrolliert. Diese würden angezeigt. Die meisten Demonstrierenden der Gruppe Extinction Rebellion trugen Gesichtsmasken.
Und jetzt zum Wetter.
Heute Abend gibt es kurze Regengüsse, lokal auch mit Blitz und Donner. Morgen ist es dann ziemlich sonnig und es gibt nur vereinzelt in den Bergen Schauer. Der Sonntag wird sommerlich bei maximal 25 Grad. Im Tessin gibt es mit Nordföhn bis 30 Grad.
In den USA eskaliert ein Machtkampf zwischen der Justiz und der Trump-Regierung. Justizminister William Barr hat gestern Abend verkündet, dass der New Yorker Bundesstaatsanwalt zurücktritt. Doch dieser sagt, er habe von seinem Rücktritt aus einer Pressemitteilung des Justizministeriums erfahren. Er habe nichts davon gewusst und er weigert sich zu gehen. Der Staatsanwalt ermittelt in Strafrechtsfällen, die Präsident Trump betreffen. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi.
Geoffrey Berman will nicht gehen. Der 60-jährige Bundesstaatsanwalt des wohl mächtigsten Gerichtsbezirks in den USA, des Southern Districts von New York, machte das in einem knappen Kommuniqué klar. Er werde erst zurücktreten, wenn der Senat einen Nachfolger bestätigt habe und werde inzwischen die laufenden Ermittlungen weiterführen ohne Verzögerung. Geoffrey Berman, ein Republikaner, amtiert seit 2018 als Bundesstaatsanwalt in Manhattan und ist federführend in Korruptionsermittlungen gegen Personen im Umkreis von Präsident Trump. Unter anderem führte er einen erfolgreichen Prozess gegen den ehemaligen Anwalt von Präsident Trump, Michael Cohen. Dieser sitzt wegen Steuerhinterziehung und Falschaussage in Haft. Berman ermittelte zudem gegen das Komitee, das die Amtseinsetzungsfeier von Präsident Trump organisierte. Laufen sind Ermittlungen gegen Trump-Anwalt Rudy Giuliani und seine ukrainischen Partner. Justizminister Barr verkündete den Rücktritt zu später Stunde am Freitagabend, ein beliebter Termin, um unter dem Radar der Medien zu fliegen. Der Text des Kommuniqués ist sichtlich bemüht, keine Wellen zu schlagen. Berman habe hervorragende Arbeit geleistet, hartnäckig und kompetent steht da. Der Grund des Rücktritts bleibt unerwähnt. Präsident Trump plane, einen Nachfolger zu nominieren, den derzeitigen Chef der US-Börsenaufsicht SEC. Der frühere Wall Street-Anwalt Jay Clayton hat keine Erfahrung in der Strafverfolgung. Seine Nominierung müsste der Senat bestätigen. Bis dann ernennt Justizminister Barr den derzeitigen Bundesstaatsanwalt von New Jersey ad interim. Doch Bundesstaatsanwalt Berman kuscht nicht und lässt es auf einen Showdown abkommen. Juristische Kreise debattieren darüber, ob Justizminister Barr den Bundesstaatsanwalt überhaupt entlassen kann. Der Eklat zwischen dem Justizministerium und der Bundesstaatsanwaltschaft in New York kommt nicht ganz überraschend. Justizminister Barr versucht seit längerer Zeit, Staatsanwälte umzubesetzen und neue Ernennungen vorzunehmen, die auf der Linie des Weißen Hauses sind. So ersetzte er im Januar den Staatsanwalt am Bezirksgericht in Washington D.C., der für die Ermittlungen gegen die ehemaligen Trump-Berater Roger Stone und Michael Flynn zuständig war. Tausende von US-Juristen haben öffentlich kundgetan, dass sie in Barrs Interventionen eine Gefahr für die Unabhängigkeit des US-Rechtsstaats sehen.
Sie hören Echo der Zeit auf Radio SRF und so geht es bei uns weiter. Die Stummtaste ausschalten und in die Kameras klatschen. Balthasar Glättli wird in einer Videokonferenz per Akklamation zum Präsidenten der Grünen gewählt. Die Abhängigkeit von den Hypotheken als Hypothek. Die Raiffeisenbank will sich in Zukunft breiter aufstellen. Und Reime, die haften bleiben. Die Terrororganisation Al-Qaida versucht mit Poesie im Jemen Fuß zu fassen. Balthasar Glättli ist der neue Kopf der Schweizer Grünen. Ihre Delegierten wählten den Zürcher Nationalrat und vorherigen Fraktionschef heute zum neuen Präsidenten. Corona-bedingt fand die Delegiertenversammlung online statt. Gaudenz Wacker verfolgte die Wahl da, wo sich die Parteispitze der Grünen für die Live-Übertragung filmen ließ.
Ein Rednerpult mit Kamera davor, Bildschirme überall, einige etwa 30-Jährige fleißig an Notebooks. In dieser nüchternen Kulisse in einem Büro in Bern will sich Balthasar Glättli an diesem Morgen zum grünen Präsidenten wählen lassen, statt in irgendeiner Mehrzweckhalle umringt von Delegierten aus dem ganzen Land.
Was natürlich fehlt bei einer solchen digitalen Versammlung, ist die Atmosphäre im Saal. Also sollte ich jetzt per Akklamation gewählt werden, dann werde ich das viel weniger spüren.
Gleichzeitig wollen die Grünen mit der Online-Wahl auch ein Zeichen setzen. Etwa so: Die Grünen wissen, mit digitaler Technik umzugehen. Kurz nach 10 geht's los. Vizepräsidentin Lisa Mason eröffnet die Versammlung.
Schön, euch wieder zu sehen, auch wenn es nur leider via Bildschirm.
An diesem Bildschirm empfiehlt sich Balthasar Glättli per Videobotschaft. Inhaltlich ohne Überraschung. Der Ausstieg aus den fossilen Energien bleibe die zentrale Herausforderung des Jahrhunderts. Der Klimawandel, er war eines der großen Themen der letzten Wahlen, was den Grünen fast zu einer Verdoppelung ihres Wähleranteils verhalf, auf über 13%. Das zu halten könnte anspruchsvoll werden. Glättli übt sich in Demut.
Ich kann keine Erfolge euch versprechen als grüner Präsident. Erfolge hatten wir immer, wenn wir zusammenstanden als grüne Bewegung.
Zusammenstehen sollen die Delegierten dann auch bei der Wahl. Glättli ist der einzige Kandidat, die Wahl soll daher per Akklamation erfolgen. Eigentlich erstaunlich. Die Grünen verstehen sich als Partei der Demokratie. Glättli selber bezeichnet die Grünen an diesem Morgen explizit als Mitmachpartei. Prompt meldet sich Widerstand gegen eine Wahl per Akklamation. Von zu Hause schaltet sich eine Delegierte zu.
Ich finde das undemokratisch, weil es ist nicht möglich, sich bei einer solchen Wahl zu enthalten oder eine Gegenstimme sogar abzugeben. Und ich werte das in einer Weise als eine Abwertung dieses Amtes.
Einen Antrag auf Wahl mit Stimmenauszählung reicht trotzdem niemand ein. Der 48-jährige Glättli, zuletzt Fraktionspräsident, einer der Architekten des grünen Wahlerfolgs, er bleibt der unbestrittene einzige Kandidat. Also ruft Vizepräsidentin Lisa Mason die knapp 150 Delegierten zur digitalen Akklamation auf. Das heisst, Stummtaste ausschalten und in die Kameras klatschen.
Je vous invite alors toutes et tous avec entrain et conviction à allumer vos micros, vos caméras pour qu'on voit vos bobines réjouies et à acclamer notre nouveau président.
Auf den Bildschirmen in der Berner Zentrale leuchtet ein Mosaik von dutzenden Kacheln mit Delegiertenköpfen und Klatschhänden. Glättli ist gewählt. In wirtschaftlich plötzlich schwierigen Zeiten muss er nun die Mehrheiten finden, die weitere Investitionen in den Klimaschutz ermöglichen. Keine leichte Aufgabe. Glättli weiß das.
Die größte Gefahr, die wir jetzt haben, ist, wenn es den Bürgerlichen gelingt, eine 5-10-Jahresperiode der Austerität, der extremen Sparpolitik durchzusetzen.
Dabei brauche es nun ein Impulsprogramm für die Wirtschaft. Und zwar so,
dass man das mit einem grünen Kompass tut.
Es ist jetzt an Balthasar Glättli, mit diesem Kompass seiner Partei voranzuschreiten. Quasi als erste Amtshandlung beendet er den Wahl-Videocall. Auf den Kacheln leuchten nun Delegiertenköpfe mit Winkehänden.
Au revoir!
Mach gut, Balthasar!
Gib mir Mühe! Mit euch zusammen!
Alles gut! Hey,
der Beitrag von Gaudenz Wacke. Die Raiffeisenbank hat heute dargelegt, wie sie sich die Zukunft vorstellt. Der Verwaltungsrat hat die Strategie Raiffeisen 2025 verabschiedet. Die Bank will gewisse Geschäftsfelder ausbauen, vor allem in den Bereichen privates Wohneigentum, Vorsorge und im Geschäft mit Firmen soll das Angebot erweitert werden. Bis jetzt ist die Bank stark abhängig vom Hypothekengeschäft. Die Einnahmen aus den Zinsen von Hypotheken machen über 70% der Erlöse aus. Nun will sich die Bank also breiter aufstellen. Jan Baumann aus der Wirtschaftsredaktion, warum diese Strategie?
Nun, weil die Banken, alle Banken, nicht nur Raiffeisen, mit Hypotheken immer weniger Geld verdienen. Zumindest dann, wenn sie nicht einfach immer mehr zusätzliche Kredite vergeben, also das Volumen steigern von Jahr zu Jahr. Der Grund, die Gewinnmarge im Hypothekarkreditgeschäft, die schrumpft. Dieser Margenschwund ist eine direkte Folge der niedrigen Zinsen. Nun dürften die Zinsen aber noch lange Zeit niedrig bleiben, also versucht die Raiffeisengruppe vom Klumpenrisiko Hypothekarkredit wegzukommen, indem sie das bestehende Geschäft erweitert durch zusätzliche Dienstleistungen.
Diversifizieren also, das war doch eigentlich auch die Strategie des Ex-Raiffeisen-Chefs Pierin Vinzenz.
Ja, genau, das stimmt. Pierin Vinzenz war der starke Mann der Raiffeisengruppe, fast so etwas wie ein Alleinherrscher. während über eines Jahrzehnts, so zumindest präsentierte sich das Bild bis zu seinem Abgang vor 3 Jahren, als starker Mann in der Raiffeisenzentrale hat Vinzenz über Jahre hinweg Firmen übernommen, um so das Geschäft breiter abzustützen. Prominentes Beispiel der Kauf der Privatbank Notenstein 2012. Mit Notenstein hat Vinzenz die Vermögensverwaltung gestärkt als eine Art Gegengewicht zum Hypothekarkredit. Dass sich Vinzenz bei solchen Beteiligungsgeschäften persönlich bereichert hat, dieser Vorwurf steht im Raum, die Strafuntersuchung dauert an. Es gilt wie immer die Unschuldsvermutung. Zurück zu Raiffeisen heute. Nun unter neuer Führung heißt das Motto erneut Diversifikation, aber anders. Neu ist, dass an der Basis bei den genossenschaftlich organisierten Raiffeisenbanken diversifiziert werden soll. Und Verwaltungsratspräsident Guy Lachapelle, der sagt das so.
Der Unterschied in unserer neuen Strategie ist zuerst einmal, dass wir nicht primär das Geschäftsmodell von Raiffeisen Schweiz, also von der Zentrale, diversifizieren werden, sondern das Geschäftsmodell unserer 229 autonomen Banken. Also es wird sich direkt auf die Geschäftsergebnisse dieser Raiffeisenbanken auswirken.
Und Lachapelle betont, diese Strategie werde ausdrücklich mitgetragen von den Mitgliederbanken.
Die Raiffeisen will also Geschäftsfelder ausbauen, zum Beispiel den Bereich Wohneigentum. Wie will sie denn dort Geld verdienen konkret?
Ja, indem sie als Rundum-Beraterin auftritt, statt lediglich einen Kredit zu geben. Das heißt, zum Beispiel bei der Bewertung und beim Kauf, aber auch beim Verkauf einer Liegenschaft helfen. Das kann sogar heißen, mitwirken bei der energetischen Sanierung eines Gebäudes. Um das überhaupt leisten zu können, sucht Raiffeisen nun Partnerfirmen, die solche Dienstleistungen erbringen für die Kundschaft. Und natürlich sagt die Bank, die Kundenbedürfnisse, die stünden im Zentrum. Aus Sicht der Kundinnen und Kunden dürfte das heißen, künftig wird Raiffeisen vermehrt ergänzende Leistungen anbieten wollen. Diese Leistungen sind natürlich nicht gratis. Sie sollen am Ende ja auch zusätzliche Einnahmen bringen für die Bank.
Näher zum Kunden, zur Kundin. Die ganze Palette an Dienstleistungen anbieten. Die Raiffeisen ist ja nicht die erste Bank, die auf diese Idee kommt.
Absolut, diese Strategie ist alles andere als revolutionär. Das war aber auch nicht anders zu erwarten bei einer Genossenschaftsbank dieser Größe. Man muss sehen, Raiffeisen ist die drittgrößte Bank der Schweiz nach UBS und Credit Suisse. Sie ist die Nummer 1 im Schweizer Hypothekarkreditgeschäft und will dies auch bleiben. Entscheidend wird also sein, ob Raiffeisen diesen Wandel vom Produkt zum Lösungsanbieter überzeugend hinbekommt. Dazu müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Basis bei den einzelnen Raiffeisenbanken mit ins Boot genommen werden und die wiederum müssen dann die Kundinnen und Kunden davon überzeugen, dass die neuen Angebote auch wirklich nützlich sind für die Kundschaft. Sonst wechseln die Kunden nämlich zur Konkurrenz, statt bei Raiffeisen zu bleiben.
Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Die Welthandelsorganisation WTO mit Sitz in Genf sucht einen neuen Chef oder eine neue Chefin. Der Brasilianer Roberto Azevedo, der die Organisation seit rund 7 Jahren führt, hat vorzeitig gekündigt, offiziell aus familiären Gründen. Die große Frage ist nun, wer kommt jetzt? Immer mehr Kandidaten wagen sich aus der Deckung. Dabei wird es für die WTO schwierig, sich auf einen Kandidaten, eine Kandidatin zu einigen. Denn die Organisation steckt tief in der Krise. Maren Peters.
Auf die Frage, ob noch WTO-Chef Roberto Azevedo den Büttel aus Frust hingeschmissen habe, muss Peter van den Bosche erst einmal herzhaft lachen. Azevedo hätte allen Grund, frustriert zu sein, sagt der frühere WTO-Schiedsrichter, der jetzt internationales Wirtschaftsrecht an der Universität Bern lehrt. Denn die 164 Mitgliedsländer der WTO sind tief zerstritten. Seit Jahren haben sie kein globales Handelsabkommen mehr zustande gebracht. Und das Herz der Welthandelsorganisation, die Streitschlichtung, steht still, weil die US-Regierung die Ernennung neuer Schiedsrichter blockiert. Ausgerechnet jetzt, wo sich der US-chinesische Handelskonflikt intensiviert und der Protektionismus auch als Folge von Covid-19 zunimmt, ist die Streitschlichtung lahmgelegt. Die WTO sei ein einziges Chaos, sagte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer diese Woche im US-Kongress.
I think the WTO is a mess.
Er weiß natürlich, dass die USA daran nicht unschuldig sind. Doch wer könnte das Chaos entwirren und den festgefahrenen Karren wieder aus dem Dreck ziehen? Schon jetzt kursieren viele Namen, darunter der EU-Handelsbeauftragte Phil Hogan oder der geschasste Credit Suisse-Chef und frühere Minister Tidjane Thiam. Auch der schweizerisch-ägyptische Doppelbürger und Handelsdiplomat Abdelhamid Mamdou ist nominiert. Andere könnten noch folgen. Die Bewerbungsfrist endet erst Anfang Juli. Tatsächlich dürfte die Auswahl extrem begrenzt sein, denn ohne den Segen der USA kann niemand gewählt werden. Und der US-Handelsbeauftragte hat seine Kriterien diese Woche genauestens definiert.
First of all, someone who wants reform, fundamental reform. And secondly, I think we need a director general that understands the fundamental problem.
Erstens müsse es ein Reformer sein und zweitens jemand, der China in die Schranken weise, sagte Lighthizer. Gegen jeden Kandidaten, der jemals in seinem Leben anti-amerikanische Maßnahmen ergriffen habe, werde er sein Veto einlegen. Diese engen Bedingungen brächten jeden Kandidaten in eine sehr schwierige Position, sagt Handelsökonom Simon Evenet von der Universität St. Gallen. Es sei schwer vorstellbar, dass ein Kandidat den USA und China gleichermaßen gefallen werde. Denn auch der US-Konkurrent China müsste der Wahl zustimmen, so wie jedes andere WTO-Mitgliedsland auch. Die USA und China selbst haben bisher keine eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. Dafür gibt es bereits 4 Bewerber und Bewerberinnen aus Afrika. Ihnen werden derzeit die besten Chancen eingeräumt. Simon Evenet. Explizit nennt er die frühere nigerianische Finanzministerin Ngozi Okonjo-Iweala, die auch schon als Weltbankchefin im Gespräch war. Und die frühere kenianische Außenministerin Amina Mohamed. Von den bisherigen 6 WTO-Direktoren stammte keiner aus Afrika. Die Zeit sei reif für die erste Frau an der Spitze, meint auch Peter van den Bosche.
There is considerable talk that the time has come to have, for the very first time, a female director general.
Wer auch immer das Rennen macht, einen Supermann oder eine Superfrau, die alle Probleme des internationalen Handelssystems auf einmal lösen könne, dürfe man nicht erwarten, sagt der WTO-Insider.
One should not expect a sort of Superman, Superwoman to become the next director general.
Nur die Mitgliedsländer selbst könnten die Probleme lösen. Aber sie bräuchten einen guten Makler an der Spitze. Dass die Azevedo-Nachfolge schnell gelöst wird, erwartet niemand. Im Gegenteil, es könnte sogar bis ins nächste Jahr dauern. Und damit bis nach der US-Wahl im November.
Maren Peters. In den Jemen. In den Jemen-Krieg sind verschiedene Länder und Milizen involviert, auch die Al-Qaida. Besonders am Anfang des Krieges gelangen dem Terrornetzwerk spektakuläre Erfolge. Al-Qaida kontrollierte eine Zeit lang ein Gebiet mit mehr als 5 Millionen Menschen. Warum waren die Dschihadisten so erfolgreich? Auslandredaktor Philipp Scholkmann hat darüber mit einer britischen Dschihadismusforscherin gesprochen.
Als vor 5 Jahren in Jemen der Krieg begann, waren die schiitischen Husi-Rebellen im Norden Jemens auf dem Vormarsch. Gleichzeitig präsentierte sich Al-Qaida im Süden als sunnitisches Bollwerk.
The sectarian narrative, Shiites versus Sunnis, real Muslims versus fake Muslims from the north.
Der Konflikt war konfessionell aufgeladen. Schiiten gegen Sunniten, richtige Muslime gegen falsche Muslime. Das Dschihadistennetzwerk profitierte von diesem ganzen Diskurs, sagt Elizabeth Kendall, Arabistin und Dschihadismusforscherin von der Universität Oxford. Mit dem Argument der Verteidigung gegen angeblich schiitische Ketzer aus dem Norden ließen sich im sunnitischen Süden viele mobilisieren, weit über den Kreis der Fanatiker des Dschihads hinaus. Doch Al-Qaida machte mehr, um sich Anerkennung zu verschaffen.
The Yemeni state was useless.
Mit dem Krieg zerfiel der Staat. Al-Qaida begann, das Vakuum zu füllen, sagt Kendall.
The way it was able to do that was because it engaged with what local people wanted. It addressed their grievances.
In einer Provinz übernahm Al-Qaida sogar die Verwaltung. Die Extremisten hörten dabei auf die Leute, versuchten, ihre Sorgen ernst zu nehmen. Ihren Fanatismus stellten sie zurück, sagt sie. Sie gaben sich sogar einen neutraleren Namen, um vom radikalen Image wegzukommen.
Al-Qaidas biggest success has come from co-opting local.
Al-Qaidas größter Erfolg sei es gewesen, die Menschen so weit zu bringen, dass sie die Extremisten hinnahmen. Um sich möglichst in die Umgebung einzubetten, nahm Al-Qaida selbst Anleihe bei den lokalen Traditionen. Das ging bis zur Poesie. Kendall bereiste die sunnitischen Stammesgebiete im südlichen Jemen, befragte 2000 Menschen und erkannte, welch zentrale Rolle die Poesie, das Rezitieren von Gedichten, für die meisten dort noch immer spielt.
I have not personally attended live Al-Qaida poetry performances.
Persönlich sei sie zwar nie an Poesievorträgen von Al-Qaida gewesen, zu gefährlich, aber sie habe Schilderungen aus erster Hand und auch Videos studiert von diesen Männerrunden, wo sich Qaida-Mitglieder und Sympathisanten gegenseitig Gedichte vortragen und vorsingen. Die britische Dschihadismusforscherin erwähnt das Gedicht über einen Gefängnisausbruch in Sanaa. Es mündet im eingängigen Refrain, dass der Chef der Staatssicherheit der Hauptstadt bezwungen worden sei. Ein gefürchteter Mann. Die meisten werden beipflichten, wenn er verhöhnt wird, auch wenn sie keine Dschihadisten sind. Ein gutes Beispiel dafür, wie Al-Qaida versuchte, in den Dialog mit der Bevölkerung zu treten, wie sie die Stammestraditionen dabei geschickt für ihre Zwecke nutzte. Verweise auf Vorbilder aus der islamischen Tradition in dieser dschihadistischen Poesie sollten gleichzeitig die Frömmigkeit der Extremisten untermauern. Interessant der Vergleich zum IS, dem sogenannten Islamischen Staat. Diese dschihadistische Konkurrenzorganisation bekundete einige Mühe, in Jemen Fuß zu fassen. Im Gegensatz zu Al-Qaida konnte der IS das Image des ausländischen Imports nicht ablegen, bis hinein in die Propaganda. Hochglanzvideos des IS mit martialischen Aufmärschen und Kampfszenen aus dem Kontext des Syrienkriegs in der Ästhetik von Videospielen. Sowas verfängt eher bei nihilistischen Vorstadtjugendlichen in Europa als bei traditionsbewussten Stammessöhnen in Jemen. Der IS warf Al-Qaida andererseits vor, sie biedere sich bei der Bevölkerung an, verwässere damit die dschihadistische Botschaft. Falsch. Es geht hier um eine Strategie, habe Al-Qaida in diesen dschihadistischen Bruderzwisten entgegnet.
Al-Qaidas Response was that, hey, this is a strategy. We're trying to get people on board.
Wir versuchen, die Bevölkerung zunächst auf unsere Seite zu ziehen. Erst dann erziehen wir sie um, so habe Al-Qaida argumentiert. Mit dieser Strategie war das Netzwerk eine Zeit lang recht erfolgreich in Jemen, bis die Polizeien und Geheimdienste weltweit ihrerseits die Strategie änderten. Heute sind die Extremisten gnadenlos Getriebene, auf sozialen Netzwerken und vor Ort in Jemen. Al-Qaida hat zuletzt viel an Territorium und Bedeutung verloren. Wie dauerhaft, wird sich zeigen. Die Zerrüttung in Jemen ist im sechsten Kriegsjahr nicht kleiner geworden. Der Nährboden für Extremismus bleibt. Und auch die archaische Poesie von Al-Qaida wird nicht einfach verschwinden, sagt Elizabeth Kendall.
The genius of the poetry is that it's in the collective memory.
Festplatten kann man löschen. Eingängige Reime dagegen bleiben haften in der kollektiven Erinnerung.
Jemen ist auch Thema in der Sendung International. Wir fragen, steht das Land vor dem Zerfall? Morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit auf Radio SRF 1 und SRF 4 News. Und schon jetzt als Podcast oder unter srf.ch/audio. Das war's vom heutigen Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Damian Rast, für die Nachrichten Fabienne Wüthrich, am Mikrofon Simon Hulliger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.